Kommissar steht.
Ich glaube schon, ja, steht drauf.
Also.
Ja. Mhm. Wirklich ausschalten? Kann man nicht irgendwie so ein bisschen gedimmtes Licht anlassen? Und sehe ich nachher mein Zeug nicht.
Wer ist denn gerade mit der Schaltrelatine sind?
Was?
Der Wind schaltet hier jetzt gerade das Zimmer, wie ich es
also, geht sieht man es nicht so? Also,
das ist jetzt besser als dunkel ist.
Also, nehme ich das auf.
Gut.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Ich bin mehr als eine Woche jetzt krank gewesen und völlig weg vom Fenster.
Ich mache seit 3 Wochen rum, also.
Ja, es geht jetzt aber wieder ein bisschen besser. Ich sage aber immer noch nicht richtig, darum übergebe ich das Wort an Axel, er macht den Vortrag über SSH und ich bin sehr gespannt, was er sagen wird.
Jo. Mal loslegen. Was will ich euch eigentlich erzählen? Ich will euch keine Grundlagen über SSH erzählen. Die kennen die meisten hier eh schon. Ich will das drumherum erzählen, was man so alles damit machen kann, außer das, was offensichtlich ist. Ich möchte Möglichkeiten aufzeigen und nicht ins Detail gehen. Das heißt, ich sage euch, das und das geht. Da und da sind die Stichworte. Vielleicht ein Beispiel, aber das war's dann. Rest dürft ihr in der Doku selber lesen oder im Internet rausfinden. Alles, was ich hier zeige, sollte mindestens mit einer OpenSSH 4.3 gehen. Getestet habe ich es nur mit 5.1, aber ich bin zumindest mal durchs Changelog durch und habe geschaut, ab wann die letzten neuen Features reinkamen, die relevant sind. Das meiste geht auch mit älteren Versionen und vieles, aber lange nicht alles, geht auch mit anderen Implementationen. Deswegen kommen wir nachher noch. Ja, was will ich an Beispielen und Features zeigen? Erstmal die Bordmittel. Das heißt, was kann man mit einer OpenSSH alleine schon alles machen? Dann, ups, war eins zu früh, sorry. Tunneln ist nicht böse, sondern wichtig. Wozu brauchen wir Tunneln? Wie macht man es? Und was für Sorten von Tunneln gibt es? Wenn man dann die SSH offen hat, was kann man mit der SSH machen, während sie läuft? Nette Tools drumherum, sprich welche Programme recht gut mit der SSH zusammenlaufen. Dass eine SSH nicht nur Unix-Sache ist, sondern auch auf anderen Betriebssystemen und auf etwas exotischerer Hardware läuft, wo man es vielleicht nicht ganz erwarten würde. Wie man Verbindungen im Vornherein kastrieren kann. Zum Beispiel um ausschließlich das Anstoßen von irgendwelchen Programmen zu erlauben per SSH. Und zum Abschluss dann noch eine ganze Ladung Links. Ich weiß, was ich vergessen habe, aber das, ja, egal, ein Link fehlt noch. Und ja, noch eben eine kleine Abschlussfolie. Legen wir los. SSH-Schlüssel. Wer von euch hat noch nie SSH mit einem Schlüssel bedient? Oh, das ist erfreulich. Dann kann ich hier ein bisschen schneller durchgehen. Wenn ich so schnell bin, einfach sagen. Wenn ihr Fragen habt, fragen.
Keine Schlüssel verwenden?
Ja. Scheint so, ja.
Meistens nö.
Also.
Ich will nur, dass ich kein Passwort verwenden
möchte. Okay. SSH-Schlüssel sind basieren auf Public-Key-Kryptographie. Das heißt, man hat einen privaten Schlüssel und man hat einen Public-Schlüssel. Ja?
Vielleicht sollte man erwähnen, es basiert auf nicht kaputte Public-Key-Infrastruktur.
Debian-mäßig,
nicht Debian. Ich meine jetzt gar nicht von Implementationsfehler, ich rede vom Design. Das Design ist wesentlich intelligenter als vielleicht, wenn man jetzt mal zum Beispiel bei Debian.
Okay, darüber diskutieren wir, glaube ich, ein andermal. PGP ist heute nicht das Thema. Ein Key generiert man mit SSH-Keygen und man sollte immer eine Passphrase reintun, dass der Schlüssel mit der Passphrase verschlüsselt ist, bevor man, also wenn er auf der Platte liegt. Das heißt, man muss den Schlüssel selbst entschlüsseln mit der Passphrase, bevor man ihn nutzt. Hat gewisse Vorteile, wenn der Laptop geklaut wird, und der Schlüssel ohne Passphrase einfach so blanko auf der Platte liegt, dann hat man da recht schnell mal unerwünschte Gäste auf irgendwelchen Servern oder Accounts oder so. Also, been there, done that. So ungefähr. Das war nicht mein Key, aber... wenn man einen Key generiert hat, das nächste, saupraktisch, habe ich auch erst vor kurzem gelernt, dass es das überhaupt gibt. SSH Copy ID, Username at Hostname. Und dann gibt man einmal das Passwort ein und er installiert den aktuellen Public Key dort auf dem Rechner unter dem Account. Und braucht man gar nicht mehr von Hand die Authorized Keys editieren, geht alles von ganz automatisch. Du kannst ihm mit minus i sagen, welche Keys er rüberschieben soll und er hängt es einfach an. Ich habe doch gewusst, auch du lernst hier noch was. Aber es sind auch Sachen im Vortrag drin, die ich von Fab gelernt habe. Also beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Das nächste ist SSH Agent. Ein Key ist schön und gut, wenn man den hat, aber jedes Mal die Passphrase eingeben, um den Key zu entschlüsseln, ist auch blöde. Da kann man gleich das Passwort eingeben, was meistens kürzer ist. SSH Agent ist ein Daemon, der pro Session läuft. So kann man ihn starten, dann kann man den SSH Agent in der aktuellen Shell Session verwenden, weil er Environment-Variablen setzt, passende. Alternativ kann man ihn auch schon in der X-Session starten, auf die Weise, dann funktioniert es in der gesamten X-Session. Und ja, ich glaube, du solltest besser die Brille nicht aufsetzen, sonst siehst du nichts mehr.
War es im Gegenteil, ich glaube, ich muss wirklich mal sehen, das ist
ja. Oh, okay. Ja. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Eben die andere Variante ist der GNOME Keyring, der als alternativ genauso gut als SSH Agent fungieren kann. Der wird zum Beispiel bei GNOME im Normalfall automatisch mitgestartet. Gut, das mit dem GPG Agent werde ich mir merken.
Heißt Enable SSH Agent.
Okay.
Ich habe auch gewählt, man muss einen speziellen SSH Ads benutzen, sonst klappt es nicht so ganz weiter.
Okay.
Ich habe mich eben gefragt, ob ich es nicht funktioniert.
Aber ich schaue es mir an, ja. Fürs nächste Mal. Ja. Und dann eben SSH Add, du hast es gerade schon erwähnt, um den Key zum Agent hinzuzufügen. Das heißt, man nimmt den verschlüsselten Key von der Platte, gibt die Passphrase ein, danach ist er im Speicher, im SSH Agent gespeichert. So, und jetzt kommt es ab und an mal vor. Nicht alle Keys hat man lokal auf dem Laptop, manche liegen vielleicht auf der Workstation, zum Beispiel die für die Server. Und wenn ich aber vom Laptop trotzdem auf den Server muss, und vielleicht nicht gerade direkt zwei SSHs hintereinander machen will, dann kann ich den Key, der auf der Workstation liegt, in den SSH-Agent meines Laptops hinein holen, indem ich die... ich sehe noch ein kleines Problem. Das ist erst noch die Auflistung der Keys und jetzt sieht man das leider nicht mehr. Das liegt jetzt wieder an der schönen Auflösung. Ich lese es mal kurz vor. SSH, anderer Rechner, minus T, minus groß A, SSH add. Das heißt, ich minus groß A, das kommt auf der nächsten Seite, kommt gerade mal durch, heißt Forward Agent. Das heißt, ich tue meinen SSH Agent, was habe ich denn da eigentlich für Mist an die Tafel geschrieben? Doch. Das add, ja, okay. Hat keiner gemerkt, wenn er meinen Vortrag auf dem Chemnitzer Linux sagen. Das muss natürlich hier an dieser Stelle SSH heißen und nicht SSH Add. Okay, also die oberen zwei Zeilen stimmen, hier unten ist das Add zu viel. SSH minus groß A heißt, dass der Agent über die SSH-Verbindung geforwardet wird. Das heißt, auf dem anderen Rechner, wo ich mich einlogge, wird auch ein SSH Agent gestartet. Und wenn man dort SSH Add macht, dann wird der SSH Key dort über die verschlüsselte Verbindung zu meinem lokalen SSH-Agent hinzugefügt und ich kann ihn benutzen, ohne die Verbindung zur Workstation aufrechtzuerhalten. War das irgendwie einigermaßen klar, trotz der zwei kleinen Pannen mit Auflösung und Fehler hier drin? Na, nicht so ganz. Wir machen es mal. So. Beispiel. So. Ich habe jetzt hier nur meinen normalen Key für diesen Laptop. Mache jetzt eine SSH, also so, SSH add-l. Diese Keys hier sind drin. So. Ich weiß nicht, vielleicht kann einer von euch so schnell abschreiben. Wollen wir mal nicht hoffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein SSH-Snitch mache, das minus groß A dazu. So. Habe ich Netzwerk oder habe ich kein Netzwerk?
Das weiß ich nicht.
Ja, also der Access Point dort und Netz ist da.
Okay. Falschen Netzwerk verbunden. Für Public brauche ich VPN. Also das bringen wir den nochmal kurz ab. Ja, schön. So. Also neuer Versuch. Jetzt will der hier meine Passphrase wissen. Jetzt bin ich auf meiner Workstation oben im Hönkerberg. Sag hier ein SSH Add. Oder wir sagen, machen wir es anders. Ich, genau, danke, das wollte ich nämlich auch gerade. Root Add. Stock. CH. Das ist der Debian Mirror. Der hat irgendwann mal einen neuen Key bekommen und ich war seither wohl nicht mehr hier drauf. Okay. Was nehmen wir denn hier noch als Beispiel? Nee, das war die Debian OpenSSL Geschichte. Ja. Egal, also SSH, wir machen es anders. SSH add minus L groß L bei WC minus L. Ich habe da zwei Keys drin. Doch, das geht schon. So, jetzt hat er hier drei Keys geladen und jetzt gehe ich wieder raus. Wenn ich jetzt das hier mache, habe ich fünf Keys drin in meinem Agent hier auf diesem Laptop. Also jetzt habe ich einen Key hier drin, mit dem ich auf unsere Server an der ETH komme. Und das Ganze könnte man natürlich auch dann eben so machen, direkt. Ist jetzt klar geworden, was ich zeigen wollte und was ich gemacht habe. Okay, gut. So. Fangen wir dann nochmal von vorne an. Wieso hat der eigentlich dann noch? Ja. Genau, also sind wir wieder an der Stelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal kurz rausgehen würde, gut, ich könnte auch immer das Screen loggen, aber man kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen von euch hier kurz ranlassen möchte, um irgendwas zu machen, zum Beispiel eine SSH zu sich nach Hause oder sonst was, wenn er mir vertraut und dem Rechner, aber ich demjenigen nicht traue und ich nicht möchte, dass er an die Keys, mit denen er jetzt Root-Rechte auf manchen ETH-Servern hat, drankommt, kann ich einfach sagen, mit minus x, SSH add minus x, schließ mal den SSH-Agent ab. Dann fragt er nach dem Passwort und ohne dieses Passwort beim Unlock kommt man die Keys nicht mehr ran. Das heißt, damit kann man temporär den SSH-Agent ja eben abschließen. Das hatte ich schon gesagt. Minus klein a ist den Agent nicht forwarden. Moment. Und zwar braucht man das, wenn man zum Beispiel dem anderen Rechner, auf den man sich einloggt mit dem Key, nicht traut, weil der Agent legt ein Socket an. Und jeder, der Schreibrechte auf diesen Socket hat, kommt auch an die Keys ran. Das heißt, wenn ich mich mit einem Key auf einer verseuchten Maschine einloggen will, um dort noch ein bisschen Forensik zu machen, dann gebe ich minus klein a an, dass der Agent ja nicht geforwardet wird. Jo. Man kann sie benutzen, Entschuldigung. Ja, man kann sie benutzen. Ich glaube, Dateien übertragen mit SCP kennt wahrscheinlich hier auch jeder. SCP funktioniert wie RCP oder wie CP eigentlich auch, nur dass man halt noch Hostname Doppelpunkt irgendwo angeben kann. SFTP funktioniert wie FTP, ist zumindest kommandozeilenmäßig mehr oder weniger ein Drop-in-Replacement, Library-mäßig nicht ganz und protokollmäßig. Aber man kann damit wunderschön Dateien hin und her kopieren. Die meisten machen es aber, glaube ich, mit SCP, weil die FTP-Kommandozeile war damals eigentlich schon mühsam. Die SSH-Konfigurationsdatei liegt in .ssh/config pro User. Und da kann man einige Sachen mitmachen. Erstens mal der vordere Eintrag, also es ist immer in so Blöcken angeordnet. Ein Block beginnt mit Host und danach im Hostnamen oder Wildcard. Das Wildcard bedeutet, gilt für alle Hosts. Zum Beispiel habe ich normalerweise bei mir das X11 Trusted drin. Das heißt, ich mache automatisch eine X-Weiterleitung auf jeden Host, auf den ich mich einlogge. Und er legt dort auch das entsprechende .xAuthority-File an. Wenn ich das, der Unterschied zwischen dem, zum Forward kommen wir nachher noch, hat eine eigene Folie. Hash known hosts know. Hash up Version, ach ich weiß schon nicht mehr wie viel, 4.4.9 oder so, schreibt die SSH in das known hosts File nur noch Hash-Werte der Hostnamen rein, dass man nicht beim Reinschauen in das Host-File sieht, von diesem Konto aus hat er sich schon mal eingeloggt auf Rechner so und so. Mal schauen, ob ich da auch drauf komme von hier aus, nach einem Einbruch zum Beispiel. Da stehen halt nachher nur noch Hash-Werte drin. Das ist sau praktisch in der Hinsicht, dass man nicht lesen kann, wohin man verbunden hat, aber es ist entsprechend unpraktisch, wenn man das Ding von Hand editieren will, weil man weiß, dass sich da irgendein Host-Key geändert hat oder die IP-Adresse oder sonst was. Und ich habe, glaube ich, Größenordnung 500 Hosts oder so in meiner neuen Hosts mittlerweile. Ich bin froh, wenn die Dinger nicht verschlüsselt sind. Ich weiß, es ist trotzdem mühsam, wenn du von Hand drin rumfriemelst. Deswegen habe ich es immer ausgeschalten. Man kann es eben auch hier in der Config machen. Ist Geschmackssache. Das nächste ist, das ist noch sehr, sehr praktisch. Wir haben 200, 250 Linux-Workstations bei uns oben in der Physik. Alle mit dem gleichen Home, natürlich, vom Server. Das heißt, egal auf welcher dieser Maschinen ich mich einlogge, ich habe immer das gleiche Home, ich habe immer das gleiche SSH-Known-Hosts. Und wenn ich dann auf einer dieser Maschinen zum Beispiel SSH-Root-at-Localhost mache, dann meckert er, ja, aber Localhost hat doch einen anderen Key gehabt vorhin, auf der anderen Maschine. Klar, Localhost hat auf jeder Maschine einen anderen Key. Deswegen macht es dort sehr wenig Sinn, den Host-Key abzuprüfen. Das kann man hiermit ausschalten, mit dieser Zeile. So. Dann, was zum Beispiel auch noch eine Variante ist, eben Agent Forwarding kann man pro Host oder eben auch global einschalten in der SSH-Config. Mit Forward Agent Yes, das ist mein Hetzner-Server, dem traue ich soweit. Dann, was man zum Beispiel auch machen kann, ist noch einen Username angeben. Geht mit der Maus ein bisschen schlecht. Wenn man zum Beispiel auf irgendeinem Host einen anderen Usernamen als auf dem Host ist, wo man auf dem Host, wo man gerade ist. Zum Beispiel bei SourceForge, erstens mal, der Hostname ist mir zu lang zum Tippen und dass ich dann immer noch den X-Taran davor tippen muss, kann ich einfach umgehen. Ich mache nur SSHFS und meine SSH weiß, wo ich hin will. Letztes Beispiel, Avaya. Avaya ist bei mir zu Hause die IP-Adresse, der Hostname zur IP-Adresse, die meine PCMCIA-Netzwerkkarte immer bekommt, egal in welchem Rechner sie drin steckt. Ergo, diese IP hat auch andauernd andere Host-Keys, je nachdem, wo ich sie reinstecke. Und die zwei Befehle sorgen dafür, dass es den Host-Key weder speichert noch überprüft. Klar, man muss sich sicher sein, dass die IP-Adresse dann auch wirklich zu der Netzwerkkarte dann gehört, aber es erleichtert einem an der Stelle einfach das Leben, wenn man weiß, dass man eine IP hat, wo andere und andere Host-Keys hinten dran sind. Ansonsten, man kann in der SSH-Config fast alles einstellen, was man auf der Kommandozeile auch einstellen kann. Umgekehrt genauso mit minus klein o. Und dann solch einer Zeile kann man auch jede andere Option von der Kommandozeile aussetzen. Tunneln. Sven Guckers hat mich fast geprügelt, dass ich darauf hinweise, dass Tunneln nicht böse ist, sondern zur Schutz der eigenen Sicherheit und Privatsphäre dient. Ich glaube, den meisten hier drin ist es durchaus bekannt, dass Tunneln nichts Böses ist. Bitte?
Also ich mache es bei mir in der Firma, dann werde ich gefeuert.
Okay, es gibt andere Firmen, die merken das nicht.
Ich habe nicht gesagt, es ist Bank.
Also meine Firma zahlt mich dafür, dass ich weiß, wie so etwas geht.
Ich arbeite auch bei einer Versicherung, die sind paranoid.
Ja, ich schaffe
mir. Banken werden vermutlich noch schlimmer.
Ja, massiv.
Okay. Im Großen und Ganzen, was will ich zum Thema Tunneln zeigen? Ich will Anwendungen zeigen, die mit SSH per se direkt gut klarkommen, dafür ausgelegt sind, mit SSH zu funktionieren. Den X-Forward, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Dann einzelne Ports tunneln, SSH als SOX-Proxy und kurz erwähnen das VPN für Arme mit SSH. Aber dort nicht, definitiv nicht tiefer eingehen, weil das wäre ein eigener Vortrag, glaube ich. Viele Anwendungen, vor allem die älteren, sind darauf ausgelegt, mit RSH zu arbeiten. Der Remote Shell, ich weiß nicht, die Klartext-Passwörter und unverschlüsselte Daten rüber schickt, deswegen benutzt man die nicht. Heutzutage ist RSH sehr oft ein symbolischer Link auf SSH, wenn die RSH nicht installiert ist. Was solche Programme direkt out of the box mit SSH funktionieren lässt, wenn Keys zum Beispiel drin sind. Rsync ist so eins. Rsync kann man sagen, nimm die SSH mit so. Bitte? Das kann durchaus sein, ja. Also früher war es so, dass das RSH der Default war. Wenn man es irgendwie einstellen will mit minus E, damit kann man zum Beispiel auch der Rsync sagen, bestimmte SSH-Optionen noch dazu zu nehmen, zum Beispiel. Nehmen Blowfish statt der Standardverschlüsselung oder sowas. Muss man halt dann Gänsefüßchen noch drumherum machen. Pre-Authenticated IMAP. Mutt und Pine, vielleicht auch noch andere E-Mail-Programme, können sich mit SSH-Keys bei IMAP authentifizieren, wenn man per SSH auf den Mail-Server draufkommt. So funktioniert das so. Die machen nicht eine IMAP-Verbindung auf Port, ach ich weiß schon gar nicht mehr was, 4 irgendwas.
143.
4, 143. 143 oder 993, glaube ich. Ja, ich stelle das mit IMAP-S. Sondern sie machen einfach eine SSH-Verbindung auf und rufen auf dem Mail-Server den IMAP-Daemon auf. Und der IMAP-Daemon merkt, oh, ich werde vom User XY aufgerufen. Das heißt, ich brauche nicht mehr mich authentifizieren. Ich laufe schon unter dem User. Ich rufe mal die Mail für diesen User auf. Und im Prinzip kommuniziert dann Mutt oder Pine über diese SSH mit dem IMAP-Daemon, den sie selber gestartet haben. Das kann man auch noch missbrauchen, um zum Beispiel neue IMAP-Daemons auf dem Mail-Server zu testen, ohne die komplette Installation irgendwie zu vermurksen. Beispiel bei uns momentan. Auf die Weise kann ich momentan einen DAFCAT testen, ohne dass ich den UW-IMAP-Daemon, der eigentlich auf dem Mail-Server läuft, behindere. Hier unten eine. Okay, gut, das stimmt schon, ja. Aber also die meisten können es. Oh, okay. Okay, ja gut, bei virtuellen Usern geht das natürlich nicht. Es geht nur, wenn es wirkliche Unix-User sind, die Mail abrufen, das stimmt. Genau. Ja. Ist aber einfach sau praktisch, also ich brauche kein Passwort mehr eingeben zum Mail lesen.
Also Königs Fetchmail macht das hinten dann auch. Kann es auch
nicht. Okay, auch nicht gewusst. Werde ich aufnehmen fürs nächste Mal. Sonst sollte ich mir vorher nochmal anschauen, aber ja. Eben die zwei Beispiele. Sie sind mehr oder weniger bis auf die Hostnamen kopiert bei uns aus der Doku, bei uns oben in der Physik. Sie sollten tun. Das obere tut, das ist aus meiner Mutter auf sie, aber im Großen und Ganzen ja. Bei DAFCAT muss man hier auch noch eine etwas kompliziertere Kommandozeile angeben. DAFCAD braucht so pre-authenticated IMAP Parameter. Ja, und dann haben wir noch ein Beispiel, Versionskontrollsysteme, die meisten unterstützen SSH out of the box, also bei CVS war es auch so, man sieht es noch am Variablennamen, das benutzt eigentlich ursprünglich RSH hier, SVN kennt das Protokoll SVN plus SSH, statt einfach nur SVN das eigene Protokoll unverschlüsselt, und Git und HG, also Mercurial, unterstützen SSH auch out of the box. Wenn man irgendwelche Remote-Repositories angibt, wo man bloß Hostname und User angibt, dann nehmen sie SSH an. Zum Beispiel diese Git-Hostings-Angebote von zum Beispiel Repo.cz oder so, die funktionieren so, dass du per Webinterface deinen SSH-Public-Key hochlädst und dann kannst du dich nachher per SSH-Key, kannst du dann das Git-Repository, also Sachen committen oder die Daten rausholen. Ohne, dass du jeden Passwort denen gegeben hast oder irgendwo Zugang zum Rechner selber hast. So viel auch zum Thema Kastrieren der SSH-Verbindung. Kommen wir nachher noch dazu. X-Anwendungen tunneln. Eben Firefox mal kurz auf dem anderen Rechner aufrufen, weil der 32-Bit ist und da das Original Flash-Plugin drauf ist.
So Sachen. Es gibt 64-Bit-Flash.
Bitte?
Es gibt 64-Bit-Flash.
Ja, ob es so wie toll es wirklich tut.
Na, ist gar nicht
so. Mittlerweile, okay. SSH kann automatisch den passenden Tunnel einrichten und die Display-Variable auf der anderen Seite passend setzen. Normalerweise tut es einfach ein Offset von 10 dazu rechnen, also wenn die Display-Variable frei ist, sonst halt noch eins mehr. Mit minus x oder eben forward x11yes kriegt man den x-forward eingerichtet. Minus y, also sozusagen x plus 1. Oder Forward X11 Trusted Yes sorgt dafür, dass eben auch die passenden MIT X-Cookies gesetzt werden in der X-Authority-File. Auch hier wieder das Problem wie beim Agent. Wenn jemand auf der anderen Seite Schreibrechte auf dieses File hat, zum Beispiel Root, dann kann er auf deinem X-Display lokal Sachen mitsniffen. Also zum Beispiel Tastendrücke. Das heißt, deswegen heißt das Trusted. Macht es nur auf Maschinen, denen ihr traut, aber ja, also wo ihr dann dem Admin auch traut. Und wenn man es abschalten will, minus klein x. Als Eselsbrücke, da das x in x11 groß geschrieben ist, ist der x-Forward auch mit dem großen x und die Negation davon ist halt das kleine x. Ich habe lange gebraucht, bis ich mir merken konnte, welches davon der Forward und welches das Abschalten ist. Ja. So viel eigentlich zum X, zu X-Anwendungen. Ports tunneln. Eben, wenn man einen lokalen Port auf einen lokalen Port zugreift, geht sozusagen der Zugriff durch die SSH durch und kommt auf der anderen Seite irgendwo raus. Weitere geleitete Ports sind per Default nur von Localhost erreichbar, egal in welche Richtung. Rauszus können Sie natürlich auf jeden beliebigen Rechner zugreifen, aber auf den offenen Port, den die SSH aufmacht, kann man nur per Localhost zugreifen, es sei denn, man tut minus G für Global einschalten, dann kann jeder Rechner drauf zugreifen.
Ich habe nur im gleichen Subnetz.
Ja?
Habe ich gemeint.
Bin ich mir nicht sicher.
Minus G, ja.
Vielleicht haben sie das mal eingeschränkt.
Ein
paar Beispiele. Wenn ich zum Beispiel zu Hause hinter meinem Heimrouter irgendwo einen netten Proxy laufen habe und den nutzen will, zum Beispiel weil er Werbung rausfiltert, dann kann ich.
Das ist ja nur Remote Host, das ist das Web-Konzi, das ist alles.
Ja, eben. Also ich meine, es wäre alles.
Wer will sowas?
Ich habe ein Beispiel, wo man es vielleicht wollen möchte. Wenn ich zum Beispiel eben Proxy zu Hause auf 8080 laufen habe und der aber hinter dem Router steht und man eigentlich nicht von draußen rankommt, dann kann ich SSH auf den Router machen. Kann ihm sagen, hinter dem Router gehe auf den Proxy Port 8080. Und dann gebe ich in meinem Webbrowser lokal localhost 8080 als Proxy an und kann schon über meinen Proxy zu Hause surfen. Es geht aber auch umgekehrt. Wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin und auf meinem Laptop irgendeine, sagen wir mal, Webanwendung habe, wo ich dran rumbastel und ich jetzt den Kollegen im Büro zeigen will, was ich gerade Neues programmiert habe, und ich aber irgendwo auf einer Konferenz bin, wo ich hinter einer Firewall sitze, dann kann ich mich per SSH in der Firma auf den Firmenrechner einloggen, kann sagen, von dort aus, von dem Firmenrechner aus, den Port 8000 bitte auf meinen Port 8001 umbiegen. Und dann kann der Kollege, der am Firmenrechner dran sitzt, sagen, Localhost Port 8000 und kommt dann bei mir auf meinem Laptop auf Port 8001 raus und kann sich dann die Webanwendung, die da läuft, anschauen. Und wenn ich das halt auch den ganzen Kollegen noch geben will, dann mache ich noch das Minus G dazu, dann können die ganzen Leute in dem LAN von der Firma auf meinen Laptop, der hinter in einem anderen LAN irgendwo auf einer Konferenz sitzt, zugreifen. Und das wäre eben so ein Beispiel für, wo es vielleicht Sinn macht, eben wenn der andere Rechner auch hinter einer entsprechenden Firewall sitzt. Ja. SOX-Proxy, das ist auch was sehr Praktisches. Eigentlich viel praktischer, als sich irgendeinen Tunnel zu einem Proxy aufbauen. Beispiel, ich habe halt irgendwo einen Rechner, sei es jetzt bei Hetzner oder sei es hinter der Cablecom IP einen kleinen Router. Da tut es auch irgendein Embedded-Gerät, das muss jetzt nicht mal eine OpenSSH drauflaufen. Ich habe einen Drop-Bier bei mir zu Hause laufen, also komme ich auch noch dazu. Ist ein recht, wie soll man sagen, ressourcenschonender SSH-Daemon. Ich kann einfach sagen SSH auf irgendeinen Rechner, minus D, Portnummer und gebe dann die Portnummer mit Localhost in meinem Webbrowser oder E-Mail-Programm als SOX-Proxy an. Und schon gehen alle TCP-Verbindungen, sehen so aus, als kämen sie von dem Rechner, auf dem ich mich per SSH eingeloggt habe. Das heißt, der SOX-Proxy funktioniert so, das ist ein Socket und das Programm, das den Proxy nutzen will, sagt, hallo Socket, ich will jetzt eine Verbindung haben zu IP-Adresse so und so, Port so und so. Und das kommt und diese TCP-IP-Verbindung kommt dann auf dem anderen Rechner aus dem SSH-Tunnel wieder raus. Und das kann man, wenn irgendein Programm ein SOX-Proxy nicht unterstützt, kann man mit dem Programm TSOX über LD-Preload dessen Environment so umbiegen, dass es trotzdem funktioniert. Also zum Beispiel, ich weiß nicht jetzt, ob WGET SOX-Proxy kann, aber wenn es das nicht kann, kann man einfach sagen TSOX, passende Parameter, WGET und dann geht WGET über diesen SOX-Proxy. Nachteil, es sind nur TCP-Verbindungen, die durchgehen und nicht DNS-Anfragen, weil die gehen normalerweise über UDP. Das heißt, wenn jemand mitschnüffelt, sieht er zumindest, dass du irgendeine Verbindung zu diesem Rechner aufmachen wolltest oder zumindest angefragt hast, welche IP-Adresse der entsprechende Rechner hat. Also wenn ich jetzt von irgendwo aus auf www.hastenichtgesehen.de zugreifen möchte, dann sieht man im lokalen Netz nur noch die SSH-Verbindung und ein DNS-Lookup für www.hastenichtgesehen.de. Ja. Ja, aber das können, glaube ich, die wenigsten Webbrowser. Kommen wir aber noch dazu. Ja. Und den dann irgendwo dem sagen, dass er über den Tunnel gehen soll zum Beispiel. Wobei, man muss dran denken, das ist langsam, das ist TCP über TCP. Das heißt, man hat zweimal die Congestion-Erkennung und hat zweimal die Reliability, also sprich das ACK. Also es ist langsam, es hat Lag. Und es gibt da noch andere Varianten, man kann auch ein VPN verwenden. Das geht mit SSH auch ab Version 4.3, oh, das habe ich vergessen einzutragen, okay. Und zwar über solche sogenannte TunTap-Devices, wie es sie zumindest in Linux, NetBSD und glaub's auch FreeBSD mittlerweile gibt. Ja, okay. Aber ich glaube, FreeBSD waren die letzten von den dreien, die sie hatten. Also, ich auch nicht. Ja, okay. Okay, also vermutlich ab FreeBSD 5.0. Tunnelt auch UDP, damit auch DNS, hat aber trotzdem große Nachteile, weil A, eben ist es langsam und B, es braucht Root-Rechte auf beiden Seiten, weil man nämlich unter anderem die Routing-Tabellen bearbeiten muss, damit auch wirklich alles, was man durchhaben will, da durchgeht. Ich kenne bisher kein nettes Tool, um das automatisch aufzusetzen. Also es gibt irgendwo welche Skriptsammlungen, die dann irgendwie mit if up und if down und so Sachen.
Also ich
ja, wenn man es statisch über immer drin haben will. Oder meinst du zum...
Nein, ich habe ein Init-Skript, starte ich nicht beim Router, sondern wenn ich schnell anwerfen will.
Ach so, okay, du hast ja einfach ein Skript geschrieben, wo dann alles aufsetzt.
Ja, sozusagen. Das ist schon ein Gentoo, du benutzt einfach Netzwerk-Konfigurator, du hast ein Pre-Up-Skript,
ja. Pre-Post-Down. Genau, das musst du aber eben machen, einmal ja, mindestens. Okay. Also ich habe mir mal eine Doku dazu angeschaut und mir war es irgendwie zu viel.
Ich kann das Text einfach doch mal lassen.
Okay. Aber eben, ist ein bisschen mehr Aufwand, als einfach eine Option und eine Portnummer anzugeben. So, jetzt bin ich drin in der SSH und will zum Beispiel das Skript, in meinem Home-Verzeichnis gibt es noch ein Verzeichnis bin, da habe ich irgendwelche Shell-Skripte drin, aber habe es dummerweise nicht im Pfad, sagt tilde slash bin slash script.sh und die Tilde erscheint nicht. Tilde ist bei der SSH das Escape-Zeichen und das Escape-Zeichen funktioniert nur nach einem Enter. Also wenn ich irgendwo auf der Kommandozeile Enter Tilde eingebe, passiert erstmal nichts. Und ich muss ein zweites Tilde eingeben, um wirklich eine Tilde zu bekommen. An der Stelle, es passiert recht selten, es fällt fast nicht auf. Ganz selten läuft man mal rein, aber es ist sau praktisch. Zum Beispiel kann man mit Enter, eben, es trifft nur nach Enter zu, Tilde Punkt, die aktuelle Verbindung sofort abbrechen. Zum Beispiel, wenn die Netzwerkverbindung zusammengebrochen ist und man die Shell wieder haben will, weil Ctrl-Z und Ctrl-C gehen nicht, weil die werden ja durch die SSH durchgereicht. Genauso kann man mit Tilde Ctrl-Z eine aktuelle SSH einfach kurz anhalten, zum Beispiel um lokal auf der Shell irgendwas zu machen und mit FG wieder in den Vordergrund holen und dann ist die wieder da und man kann weitermachen. Oder wenn man zum Beispiel einen Tunnel offen hatte oder auch den SOX-Proxy noch genutzt hat, aber die SSH-Verbindung, die Shell, von der die man auf dem anderen Rechner hatte, schon beendet hat, dann hängt die SSH, weil ja noch der Tunnel offen ist. Wenn man diese SSH zum Beispiel in den Hintergrund schieben will, kann man das mit Tilde Kaufmanns und, eben auch erst nach dem Enter, die SSH in den Hintergrund schieben, der Tunnel ist noch weiter offen und man kann die Shell weiter benutzen. Und das kann ich vielleicht auch gerade mal kurz vorführen. So, also wir machen nochmal eine SSH auf den Snitch. So, jetzt, ich habe ein Enter gedrückt, ich drücke, man sieht das nicht, die Tilde, Punkt, Connection closed. So, nochmal, ja, Enter, Tilde, Ctrl, Z, suspended. So, jetzt kann ich hier irgendwas machen. Onem-A oder so. So, und jetzt kann ich FG drücken. Continued SSH. Und hier ist meine SSH wieder auf Snitch. So, und schauen wir mal weiter. Es gibt noch was. Tilde Fragezeichen zeigt eine Hilfe. Und dann schauen wir das gerade mal an. So, ich habe jetzt hier eine SSH. Tilde Fragezeichen. Und hier bekomme ich die Hilfe. Das heißt, da sieht man, den Cursor sieht man schlecht. Man kann auch einen Break an das andere System senden, habe ich noch nie gebraucht. Man kann eine Kommandozeile öffnen, um in der SSH-internen Kommandozeile noch irgendwelche Sachen zu machen, zum Beispiel zusätzliche Tunnels nachträglich aufmachen kann man damit. Rekeying kann man anfordern, zum Beispiel, wenn man einfach der Meinung ist, da ist jetzt ein Man-in-the-Middle-Attack und die Verwendung aber trotzdem noch braucht oder so. Gut, habe ich auch noch nicht gebraucht. Und was man zum Beispiel auch noch machen kann, ist die Verbindung, die man geforwardet hat, anzeigen. Das machen wir jetzt gerade nochmal. Achtung, ich tue mal kurz. So, Enter, Tilde, Hash. Na? Tilde, Hash. Gut, es ist nur eine Shell-Session offen. Aber, gerade einfach nochmal ein Beispiel, wo man das dann sieht. Minus L 8000 noch. Die Verbindung macht jetzt nichts, weil weder hier noch da irgendwie auf Port 8000 groß irgendwas los ist, aber einfach Beispiel, okay, Fortune So. Wenn ich jetzt Enter tilde Hash. Wieso zeigt er mir die nicht an? Das ist unerwartet. Das ist nur meine SSH-Session. Aber an der Nummer 2 erkennt man, dass da noch eine andere potenzielle Verbindung offen ist. Nur ich habe sie nicht genutzt, deswegen wird sie nicht angezeigt. Das heißt, ich müsste die Verbindung auch wirklich nutzen. Kann ich nachher vielleicht nochmal zeigen mit einem SOX-Proxy. Gehen wir zum Vortrag zurück. Also, das waren die Escapes. Eben, und wenn man halt ausnahmsweise mal ein Tilde am Anfang von der Zeile braucht, einfach zweimal drücken. Das ist auch recht wichtig zu wissen, wenn man per SSH von einem Rechner auf den nächsten geht und dann nochmal einen weiter und die hintere SSH-Verbindung abbrechen will. Dann muss man nämlich zum Beispiel Tilde, Tilde, Punkt angeben, um die zweite SSH-Verbindung dahinter zu erwischen. Das führe ich jetzt vielleicht auch gerade nochmal vor. So, ich gehe jetzt hier auf Snitch. So, die Keys hatte ich schon geladen von vorhin. Und jetzt gehe ich nochmal auf Heustock. So. Und wenn ich jetzt Enter, Tilde, Tilde zweimal, damit ich in der zweiten SSH ankomme, Punkt. Und dann ist die Verbindung zwischen Snitch und Heustock beendet und nicht die Verbindung zwischen diesem Laptop und Snitch. Weil ich die Tilde zweimal gedrückt habe. Das heißt, in der ersten SSH habe ich die Tilde escapen müssen, damit eine Tilde durchgeht zur zweiten SSH. Und dort, also wenn ich jetzt eine Tilde auf Heustock hätte haben wollen, so, wenn ich jetzt hier eine Tilde eingeben muss, muss ich viermal. 1, 2, 3, 4. Na, doch dreimal. Enter. 1, 2, 3. Okay.
Ja, Host plus 1.
Jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Moment.
Ja, weil nur die erste auf der lokalen Maschine nach dem Enter ist. Alle anderen sind nicht mehr nach einem Enter.
Stimmt, das ist der Denkfehler gewesen. Danke. Recht habt ihr. Das Enter habe ich vergessen. Ja. Gut, okay, aber ich glaube, dass die Verwendung von Tilde Escapes in der SSH ist jetzt klar geworden. Hoffe ich. So. Ja. Das war's auch, glaube ich, zu den Escapes. Genau. Nette Tools drumherum. Screen. Ich vermute fast mal, die meisten von euch kennen das Screen auch. Wer es nicht kennt, damit kann man wunderbar mehrere Shells in einem Terminal haben und man kann zwischen den Shells hin und her wechseln. Man kann auch die komplette Sammlung von Shells oder Textmode-Programmen vom Terminal abhängen und nachher wieder hin verbinden. Letzteres ist saupraktisch mit SSH zusammen. Wenn man ein Screen starten möchte, sprich einfach eine leere Shell in so einem Screen, einfach Screen eingeben. Wenn man ein Programm direkt drin starten möchte, zum Beispiel Irsin, Irk, um immer online zu sein, egal wo man ist, Screen, Programmname. Wenn man abhängen will von dem Screen-Session, Ctrl-A, was das Escape-Zeichen für Screen ist, also Escape-Taste, und dann Ctrl-D für Detach. Es geht beides, ja. Die meisten Kommandos bei Screen sind so, dass sie mit und ohne Ctrl an der zweiten Stelle gehen. Dann brauchst du die Kontrolltaste nicht so schnell loslassen, sondern es ist egal, wie schnell es loslässt. Also Ctrl-A, C und Ctrl-A, Ctrl-C gibt beides ein neues Terminal im Screen. Also neue Shell. Ich zeige dir nur ganz kurz wenige Features, die relevant für die SSH sind. Über Screen kann man allein schon einen 3-Stunden-Vortrag halten. Wenn man so sich abgehängt hat, dann hat man halt wieder die Shell, auf die wo man es aufgerufen hat. Oder wenn man es direkt per SSH aufgerufen hat, beendet sich halt die SSH-Verbindung nach. Und wenn man dann nachher wieder hin will, ruft man Screen-R auf. Dann verbindet man wieder zu dieser Session und ist an der Stelle, wo man vorher war, oder wenn man zum Beispiel einen Compile-Job angestoßen hat, von noch auf der Arbeit, die Screen-Session dort beendet hat, also abgehängt, nach Hause gefahren, von zu Hause SSH auf die Workstation macht und dort Screen wieder reattachen, um schauen, ob der Compile-Job durchgelaufen ist. Wenn man auf der anderen Seite vergessen hat, die Screen-Session zu detachen, kann man das mit -d nachholen. Dann wird auf der anderen Seite die Session detached. Kann ich nachher auch kurz vorführen. Und jetzt reicht hier wahrscheinlich der Bildschirm wieder nicht ganz aus. Genau. Verbinden, ohne die andere Verbindung abzubrechen. Zum Beispiel, um von zwei Rechnern gleichzeitig auf dem Bildschirm auf das Screen schauen zu können, mit minus x. Ja. Ich führe das, glaube ich, gerade mal vor. So, mal wieder den lieben Snitch. So, jetzt mache ich hier einen Screen. Also eigentlich mache ich jetzt erstmal Screen-ls schauen. No sockets found. Okay. Also kann ich Screen aufrufen. Jetzt habe ich. Ihr seht, ich habe hier unten noch eine kleine Statuszeile, die ist nicht Standard, aber kann man recht schnell in der Screen RC konfigurieren. Auf manchen Distributionen ist sie Standard, ja, aber per Default nicht. Normalerweise kommt auch noch so ein kleines Splash-Screen, den habe ich halt abgeschaltet, weil er mich nervt. Aber daran seht ihr schön, dass ich jetzt mit der Screen-Session verbunden bin. Jetzt kann ich zum Beispiel auch noch... okay. Ich habe ja einen Vino-Manager, funktioniert genau wie Screen und ich bin jetzt durcheinander gekommen mit den beiden. Ja. So, jetzt haben wir hier den Vortrag wieder, genau. Ctrl A, S. Ja, Ctrl A, S. Nicht.
Sicher, dass der Redpoint so nicht auch ein Escape will?
Nee, der hat Ctrl T. Okay. So, jetzt habe ich hier auch zum Beispiel zwei Fenster, kann dazwischen wechseln. Ich habe wieder Ctrl-T gedrückt. Das ist wirklich nervig. Ctrl-C. Leute. Ctrl-A, C. So, jetzt habe ich hier zwei Shells zum Beispiel. Bitte? Mein Vino-Manager hier hat genau die gleichen Keybindings wie Screen, nur mit Ctrl-T statt Ctrl-A als Escape. Und ich benutze diesen Vino-Manager deutlich mehr als Screen, deswegen tippe ich öfters mal das T statt dem A. So, und dann kann man halt hier irgendwie... ls machen, ja, das dauert das wahrscheinlich ein bisschen. Machen wir so. Jetzt haben wir hier ein bisschen was Buntes. Ich tue Ctrl A, Ctrl D. Dann habe ich wieder den Screen, also den Bildschirm, wo ich Screen gestartet habe. Und hier unten sieht man Detach als Meldung. So, jetzt kann ich mich hier ausloggen. Jetzt bin ich wieder auf meinem Rechner. Mach kurz mal so, mach wieder SSH auf Snitch. Screen minus R und da ist die Session von vorhin wieder. Und selbst wenn ich das jetzt irgendwie mit Tilde Punkt abbreche, wie gesagt, ich habe das Screen nicht beendet, ich habe einfach die Verbindung abgebrochen. Gehe nochmal auf Snitch. Jetzt ist irgendwie das Netzwerk gerade. Hallo?
Na.
Hat gebraucht. Okay. Oh. Screen minus ls. Okay, Screen hat gemerkt, dass die Verbindung abgebrochen ist und hat automatisch detached. Und jetzt kann ich eben auch wieder mit Screen minus r das Ding herholen. Wenn ich einfach diese Shell beende, dann haben wir noch eine zweite Shell offen gehabt von vorhin. Und wenn ich die auch beende, dann sagt das Screen ist terminating und ich bin wieder hier auf der Kommandozeile auf dem Snitch. Und kann mich auch wieder ausloggen. So. Ist ungefähr klar geworden, was man mit Screen machen kann und warum das mit SSH sau praktisch zusammen ist. Ja?
Ich verwende das soweit auch, wenn ich auf dem Server irgendwas starten will, das im Hintergrund weiterlaufen, also wenn ich mich mit dem Desktop auslogge. Das geht
ja
im Prinzip auch mit No-Hacking. Aber No-Hacking
ist unschön.
Erstens ist es unschön und zweitens, wenn G-Security drauf ist, funktioniert es unter Umständen
nicht. Okay. Und du kommst an die Ausgaben nur noch im Log-File dran. Du kannst nicht wieder hin dran verbinden. Und eben, du kannst das machen mit allen Textmode-Programmen. IRSI, MCABA als Java-Client oder Center ICQ oder whatever. Das ist übrigens das einzige Feature, was Red Poison nicht kann. Ich kann nicht zu meinem X von woanders wieder hin attachen. Das ist leider schade. So, jetzt habe ich wieder das Ctrl-T gedrückt. Ihr seht es. Bitte?
Es geht für Sie X.
SAN konnte das oder kann das immer noch auf den Thin Clients.
Ja, das ist mit normal X, das ist ein Reiz.
Ja. So, sag mal, was ich wollte.
Aber auch Breitschuppen für den großen Server hinterher.
Ja, genau.
Das sind X-Server-Lieferanten quasi.
Es hat vor 2 Jahren mal X-Move gegeben, aber das kann überhaupt keine Extension, da läuft heute nochmal mit Ethik damit.
Oh, okay. Deswegen ist das aus Debian rausgefallen.
Und irgendetwas Neues hat mal, aber das ist.
Ja. Also X-Move habe ich davon gehört, aber nie benutzt. Und
es hat einen Revival-Folgen, aber ich habe das Projekt nie mehr gefunden.
Ja, also aus Debian ist es rausgefallen, das weiß ich einfach. Ja.
Screen, was haben wir? Ein Auto-SSH.
Das ist was eigentlich recht viele gar nicht kennen. Ein sehr nettes Tool, weil es tut eine SSH-Verbindung aufbauen und gleichzeitig noch zwei Tunnel machen. Nämlich einen in die eine Richtung und einen in die andere Richtung. Und da schickt es immer Daten durch, kleine. Und wenn die Daten nicht wieder zurückkommen, baut es die SSH-Verbindung neu auf. Das funktioniert insbesondere mit Screen wunderbar zusammen, weil man sagt einfach, Auto-SSH startet auf dem anderen Rechner Screen und wenn keins da ist, startet ein neues, wenn eins da ist, reattached zu dem. Das war zum Beispiel so mit diesem Befehl. Das -T braucht es, damit das Screen ein Terminal hat, mit dem es verbinden kann, also Terminal, also ein Pseudo-Terminal geöffnet wird auf dem anderen Rechner. Und einfach, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird und nachher wieder kommt, dann ist auch die Screen-Session direkt wieder da auf dem anderen Rechner. Ist wunderbar bei überlasteten WLANs. Wenn man zum Beispiel irgendwie mit dem Nattel unterwegs ist und über UMTS mal kurz die Verbindung weg ist, weil man durch ein Funkloch gefahren ist. Oder was auch sehr praktisch ist, wenn ich jetzt den Laptop eine SSH offen habe auf einem anderen Rechner mit Auto-SSH, den Laptop suspende, ist eigentlich die Netzwerkverbindung meistens weg, wenn ich ihn nachher wieder herhole. Mit Auto-SSH ist sie direkt wieder da, ich brauche gar nichts machen. Sobald er ein Netzwerk hat, verbindet er wieder zum Server und holt sich die Screen-Session her. Auch ein schönes Beispiel von Sven Guckes. Er hat arg geflucht, als ich ihm das von Auto-SSH erzählt habe. Ich meine, das hätte er letzte Woche brauchen können. Er sei über Freifunk mit dem Internet verbunden gewesen, das ist irgend so ein Meshnetz in Berlin. Und dummerweise wäre aber eine S-Bahn-Linie zwischen dem Access Point und seinem Rechner gewesen. Und alle 3 Minuten war die Verbindung weg. Ja, schon. Aber du musst nicht die SSH von neuem selber wieder aufmachen. Es ist wirklich ein Komfortgewinn. Und ja, gibt es als Paket bei Debian. Ich weiß nicht, wo es sonst noch überall dabei ist.
Ich wünschte gelegentlich, ich hätte ein Auto-SSH fürs Handy.
Es gibt es auch für Gentoo.
Ja, dazu kommen wir nachher noch. Du greifst vor.
Ja, mein Punkt ist eigentlich genau, wo kommt das Utility leider.
Ja, okay. Nee, da weiß ich nicht, ob es irgendwas dafür gibt. Ich glaube ehrlich gesagt gerade nicht. Oder das, ja. Ja, also eben, Auto-SSH mit Screen, eine geniale Kombination. Dann gibt es noch SSH-FS. Das kombiniert SSH mit Fuse. Das heißt, man kann per SSH irgendwelche beliebigen Verzeichnisse auf dem Rechner, wo man per SSH draufkommt, lokal mounten als User. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Home-Verzeichnis irgendwo zu Hause oder so mounten möchte, auf meinem Laptop. Zum Beispiel, also der hier hat 4 GB Plattenplatz, das ist ein bisschen wenig heutzutage. Wenn ich irgendwie die MP3s von zu Hause hören will, direkt mit MPG 123 auf der Kommandozeile, dann kann ich zum Beispiel auf die Weise meine MP3s von zu Hause mounten und dann kommen die halt per SSH. Inklusive natürlich der Rechenleistung, die es braucht, um das Zeug zu verschlüsseln. Ja, viel brauchen wir dazu, glaube ich, nicht sagen. Man kann, wenn ich mich recht entsinne, über irgendwelche Optionen auch noch der SSH-Optionen angeben und damit wohl sogar über mehrere SSHs hinweg das machen, aber wird, glaube ich, kompliziert. Ja, viel habe ich dazu, glaube ich, sonst auch nicht. Doch, ja, gut, ich kann dann auch einfach in das Verzeichnis reinwechseln und habe dann mein Home in einem Unterverzeichnis, das Home von dort. Ja. Jetzt kommen wir zu dem, was du gerade schon angesprochen hast. SSH ist nicht nur Unix-Sache. Für Windows, damit friemel ich gerade in der Physik oben arg viel rum. Wir versuchen gerade Vista zu backuppen und da SMB nicht so 100% tut, weil SMB Client mit Vista nicht richtig zurechtkommt, probieren wir gerade die Zygwin Open SSH. Also gibt es wirklich SSH Daemon für Windows. Unter XP funktioniert es wunderbar. Vista, naja, so lala. Ja, ebenso gibt es für Windows, allerdings nur als Client, das PuTTY. Das ist zumindest nativ Windows. Es hat eine kleine GUI mit dabei. Ist einfach ein Exe, wo man sich im Zweifelsfall auch auf einen USB-Stick packen kann und dann überall seine SSH mit dabei hat. und ja, auch frei eben. Dann die SCP-Variante dazu, auch wenn bei Putty Kommandozeilen SCP-Clients dabei sind, manche möchten doch lieber Drag and Drop. WinSCP sieht so ein bisschen aus wie ein grafischer Norton Commander mit zwei Panels und man kann dann Drag and Drop hin und her machen und die Dateien werden per SCP auf den anderen Rechner übertragen. Hat innen drin auch wieder den Core von Putty. Dann gibt es für die Embedded-Geräte Dropbear, das ist auch, gibt es Client und Server, wird meistens als Client verwendet, so zum Beispiel bei mir zu Hause auf dem WLAN-Router, ich hatte es erwähnt, ja.
Vielleicht die Frage, ich garantiert auch, ich will mal das beantworten, was Dropbear eigentlich bedeutet. Dann, das ist ein Spitzname für Koalas.
Okay.
Es gibt so einen, man sagt im Urban Myth, dass die Viecher gelegentlich in Bäume klettern und sich auf ahnungslose Touristen fallen lassen.
Weil sie da oben einschlafen, oder?
Nein, aus Bösartigkeit.
Ah, und was hat das mit SSH zu tun?
Nichts, aber nur die Frage,
also,
wegen den Namen
hätte okay.
Weil das werde ich immer wieder machen.
Also, ich frage mich einfach gerade, wie der Kerl auf, der Autor, auf die Idee gekommen ist, das Ding so zu nennen. Ob es da irgendeinen Zusammenhang, aber ich weiß es nicht. Aber das Schöne ist einfach...
Das ist wahrscheinlich etwas Ähnliches wie Linux und Pinguin.
Okay, früher waren es ja mal Möwen. Jetzt sind es ja tasmanische Feuerteufel oder so.
Tiefe, ja.
Ja. Eben das Schöne ist, dass auf der Dreambox zum Beispiel ist Dropbear Abwerk dabei. Das gibt es fürs iPhone, Kommentar des Dropbear Autos, das musste ja kommen. Angeblich auch für Apple TV und es ist auch ja, für viele, für NAS und Router gibt es das auch zum Teil als Pakete, zum Teil in den freien Firmwares. Und es wird auch, auch hier ist es wieder so, dass andere Projekte auf dem Core aufbauen. Zum Beispiel gibt es für die PlayStation Portable einen freien SSH-Client, der wiederum aufbaut auf dem Dropbear. Du hast den schon mal ausprobiert, glaub?
Ja, naja, ja. Es funktioniert.
Man kann einloggen, aber tippen ist.
Ja, es bedient sich halt wie ein Videospiel mit Joystick und Knopf. Also,
ja.
Ich meine, hey, wie viele Leute tippen irgendwie auf einem Handy SMS ein? Also bitte, so viel anders ist es nicht.
Also ich finde es ehrlich gesagt, das was ich auf dem PSP Linux mal gesehen habe an User Interface, finde ich T9 immer noch besser.
Naja, ist Geschmackssache.
Offensichtlich. Womit wir auch schon bei diesen Dingern hier wären. Das will Wendy jetzt gleich mal vorführen. Es gibt eine in Java geschriebenen SSH-Client für die Mobile Edition von Java und damit kann man von so einem Nokia Symbian-Handy aus problemlos SSH machen oder eben jedem anderen Handy, das auch Java 2 Mobile Edition unterstützt.
Ja.
Kommt auch noch.
Das ist auch wunderbar. Ja, es geht auch für Symbian.
Ja, kommt noch.
Habe ich einmal ausprobiert. So. Ich starte einmal mit PSSH. Ich habe hier bereits schon eine Session definiert. Die geht auch zu mir auf der Semo.
Gibt es da
mal
was besser ist? Auf
Also ich bin der Meinung, Putty ist besser, er ist der Meinung, mit PSSH ist besser. Also
der Vorteil von mit...
Also ich habe euch,
glaube ich, auch Keys und... Also man sieht gerade, dass der Beamer da ziemlich Probleme hat mit einem kleinen Font. Bei mir auf dem HD-Fernsehen hat es genial ausgesehen.
Hey, das Ding ist alt!
Ja, hey, normal hat Lux kein Geld, oder? Ja, gut. Also man kann es auch hier schauen, aber man sieht nicht wirklich viel, man sieht einfach, man kann einloggen. Ich finde den MIT-PS es halt rum besser. Weil der bedient sich halt über eine. Also, sprich, wenn ich jetzt hier anfange zu tippen, sage ich hier Input und schreibe mal. Moment. Bitte klein. LS. Sage dann Enter. Und dann schickt er das ab.
Mhm.
Also, ich tippe quasi wie ein IRC auf eine Chatline und sage am Schluss, so und jetzt schick.
Also der Punkt ist, das ist der Grund, warum ich die MIT-PSSH nicht mag, weil ich zum Beispiel problemlos meinen Mut damit bedienen kann.
Ja, gut, wenn du eine Bluetooth-Tastatur hast, dann macht es aber auch mehr Sinn.
Nein, ich habe das auch schon mit dem T9 gemacht. Ja. Oder, ja, oder eben, oh, das gibt es auch in Rot.
Aber ich mache jetzt das nicht unbedingt, weil auch wenn man es hier nicht recht erkennen kann, ich müsste sonst mein Passwort noch eintippen für auf der anderen Maschine, wo der Mut drauf läuft. Aber man kann sehr wohl auch einen Mut bedienen damit.
Das führe ich euch dafür gleich.
Ich kann einfach ein einzelnes C oder ein Enter für zum Mail anschauen. Ja, nein, schau, ich kann hier auch, ich kann hier sogar Tastatur benutzen, wenn es dann sein muss, oder? Ja, das auch, das kommt dazu. Also für mindestens bei den Nokia hast du das Steuerkreuz in der Mitte, die kannst du auf und ab. Ich meine, ich habe auch History, also so gesehen, so ist es nicht, oder? Wenn wir da mal das. Ja, das funktioniert eh nicht. Was haben wir denn? Ja, das muss ich jetzt mal anschauen, oder? Dann sage ich Enter. Zack. Und wenn man Glück hat, geht sogar irgendetwas. Ja. Tut.
So. Dann.
Ja, kannst du? So oder so, ich meine, auf dem Handy SSH machen, dass ein Boxing jetzt wieder, wenn der extrem langweilig ist oder wenn du musst.
Ja, also ich hab über die SSH, allerdings mit der Bluetooth-Tastatur, auch schon Server an der ETH gepflegt, samstagnachmittags auf der Radtour, wo ich einen Laptop nicht dabei hatte.
Ja, du kannst nicht gerade, also ich wüsste jetzt niemanden, der irgendwie gerade gucken, Textfiles schreiben oder seine Mails lesen und beantworten.
Nein, lesen schon, aber beantworten muss nicht sein. Ja.
Okay.
So.
Was für Auflösung hast du?
Normaler QV, wie heißt das?
Ich meine, Charakterauflösung, was gibt
es
da?
Oh, das Kleinste, was geht. Ich will ja möglichst viel Text haben.
Ja,
ich habe einen grossen Vorteil, dass ich immer noch gut sehe.
Was kommt hinten am Schluss raus an den Anzeichen, die du bekommst?
Ich habe es jetzt nie richtig gemessen, aber es kann Mut darstellen.
Sagen wir
es
hier vom Display ab. Bei mir sieht
man
scheiße.
Bei mir geht's so. Ja, Moment. Also ja, du kannst schon, aber ich bin hier gerade am.
Ah, es ist gerade eine Pornoseite offen.
Genau.
Okay.
Ihr seht mich jetzt gerade M-Player starten. Und ich habe ein minus viel getippt. Okay, es war dann doch so. Hallo, ihr seht mich auch da oben? Ja, wunderbar. Gut. Ich versuche das jetzt mal. Das hat auch ein Videoausgang, ja? Oh, sag mir das nochmal einer.
Hast du das Kabel überkommen?
Falsches Kabel? Also
an Kopfhörerausgang.
Okay, ne, das passt nicht rein, Leute. Wär mir neu. Das ist auch kein Multimedia-Handy, das ist ein Business-Handy.
Das ist der Unterschied zwischen N-Series und E-Series.
Genau. Also machen wir doch nochmal die Variante. Also ich weiß nicht, wie gut man es sieht. Ich glaube nicht sehr gut.
Ja, es kommt ungefähr an das, was wir vorher von ihm gesehen haben.
Also,
es hat irgendwie viel Text.
Ihr seht nicht, dass ich das Green-RD getippt habe. Da drücke ich jetzt mal kurz Enter.
Wahrscheinlich steht da irgendwie auch, ich sind alle doof und so.
So. Und jetzt seht ihr meinen Mut.
Grün!
Auf dem Server bei Hetzner. Mail könnt ihr nicht lesen. Aber man kann durchaus Mut inklusive Cursor-Zeile bedienen. Man kann irgendeine Mail anschauen. Ich habe jetzt irgendwie willkürlich irgendwas ausgesucht.
Make money fast, oder?
So, es ist unschön umgebrochen, aber ja.
Dumme Frage. Hat den Putti auch Fullscreen ohne.
Ja, ich wollte, aber ich habe es extra so gemacht, damit es.
Damit irgendeine dumm rüstelt, ja.
Ja. Gut. Genau. Unten sieht man das Menü vielleicht ein bisschen. Na, nicht wirklich.
Du musst es abdunkeln, damit du Wind vom Weiß
her. Ja, also ich tue jetzt auf Fullscreen umschalten. Und jetzt haben wir hier Fullscreen. Den Mut im Fullscreen, naja. Es ist trotzdem irgendwie bloß 40 Zeichen breit oder so. Es bricht die Header um, die man gerade sieht. Aber es geht. Man kann damit Mail lesen.
Ja, unter Umständen.
Im Mit-PS kann man sagen, dass jetzt Display um uns gerade drehen.
Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob das die
Put. Nein, eigentlich auch nicht.
Nee.
Also grundsätzlich ja, das Handy das kann.
Muss ich das doch gerade mal ausprobieren?
Ich Tipp.
Ach, Mist, du jetzt hast.
Ja, ich habe das abgestellt, weil es doof ist, irgendwie. Ja, jetzt schlag mal SSH. Wie nicht installiert.
Jetzt
sagst
du
drüber geschrieben.
Ja, aber dann musst du natürlich auch mit
dem
Buchstaben.
Grundsätzlich
ist
ein Breitformat über
auf dem
Handy, falls.
Ja, ja. Das ist gut. Wenn du es dann so benutzt, dann kannst du auch noch eine Bluetooth-Tastatur anhängen.
Ja.
Dann
kannst du das Laptop anhängen.
Dein Laptop ist grösser.
Aber wenn du den G hast, hängst du ihn gleich an, weil das ist angenehm.
So, ja, und eben da unten kam noch das Putty, was ihr gerade bei mir gesehen habt, S2 Putty, ein kleinen für Symbian S60, ich glaube, das S2 steht für Second Edition oder so.
Also es hat ganz, ganz früher, ne, mindestens einmal noch Java SSH gegeben, wo auch im Browser läuft, sozusagen.
Mhm. Was es auch noch gibt, ist ein... Aber, na gut, das ist...
Virtual Machine vom Browser oder wie das...
Ja, aber...
Ich kann programmieren.
Gut. Ja, das waren eigentlich alle, wo ich jetzt hier vorstellen wollte.
Ja, genau,
da ist mein Term hat es geheißen. Java ist es ja.
Ja, heute macht man das, glaube ich, bei HTTPS und nimmt Ajax-Term.
Ja, es gibt Terminal, wo keine Java brauchen im Browser,
Ja, ein Terminal in JavaScript, das über Ajax mit einer Shell auf dem Server kommuniziert per HTTPS. Ja, gut, dann sind wir auch langsam schon am Ende. Eins noch, Verbindung kastrieren. Wir hatten es, ich habe es vorhin schon erwähnt, Repo.org.cz macht das so, dass man halt nur wirklich per Git und SSH kommunizieren kann mit dem Server, das heißt Sachen committen oder auschecken. Sagen wir so, man kann vieles davon irgendwie auch per CGI oder so machen, aber das ist irgendwie viel fehleranfälliger und weniger einfach zu debuggen. Es reicht zum Beispiel einfach, wenn man Command gleich das Kommando, das ausgeführt werden soll, vor den Key schreibt im Authorized Key Files und wenn irgendjemand mit diesem Key kommt, wird das mit dieser Befehl ausgeführt und nichts anderes. Egal, was der an Optionen oder sonst was dran hat. Auf die Weise funktionieren auch so, das habe ich jetzt nicht im Vortrag, SCP-only und ich habe vergessen, RSSH, Restricted SSH. Bitte? Stimmt. Ja, schon, aber die werden darüber aufgerufen. Oder du kannst sie über, ja, du kannst sie auch, aber du musst es dann kastrieren, dass er keinen Befehl hinten ausführen kann. Ja?
Kann ich dem Kommando eine Option übergeben?
Du kannst hier in die Gänsefüßchen problemlos Optionen reinschreiben. Nein, das nicht. Nur über Standard-In.
Also ich habe Info-Option.
Er schaut das, was du schickst, schaut den gar nicht an. Er führt fix das, was da drin ist. Du kannst irgendeinen anderen
Befehl ausführen. Du kannst hier ein Shell-Skript reintun, das erstmal auf Standard-In nach Optionen lauscht.
Ach so.
Das geht, aber du kannst nicht... du kannst an dem Kommando nichts ändern, wenn du per SSH reingehst.
Er ignoriert die Befehl komplett, wenn du schickst.
Aber wenn ich
Standard in, Standard out tut, aber du kannst nicht die Kommandozeilenparameter ändern.
Aber das Skript kann das ganze Kommando von Environment.
Ja, das schon. Also das, so Sachen gehen schon. Also ich weiß nicht, wie es mit Übergeben von Environment-Variablen ist, aber...
Du kannst ein Shell-Skript machen und in dem Shell-Skript hast du als SSH-Original-Command hast du den Originalbefehl, den er mal geschickt hat. Da kannst du
validieren und ausführen. Das kannte ich auch noch nicht, okay. Das kannte ich auch noch nicht.
Alles, was der Client geschickt hat, in den Variablen,
wenn du da den Shell-Skript machst. Ich zeige nachher noch ein Beispiel aus dem echten Leben, was bei uns eingesetzt wird. Jetzt einfach nochmal, was sonst noch machbar ist. Man kann es einschränken auf bestimmte Rechnernamen, sprich dieser Key gilt nur, wenn es von dem Rechner auskommt. Du kannst es auch mit IP machen. Das Problem ist, es muss der Reverse-Lookup von dem Rechner sein. Es reicht nicht irgendwie ein CNAME oder so. Haben wir schon ausprobiert. Also wir haben halt einen Server, der ist Backup-Server und geht auf die Weise auf Rechner drauf mit einem SSH, Private und Public Key. Und wir haben gedacht, schreiben wir da rein, wenn wir den Rechner irgendwann mal den CNAME umziehen wollen, schreiben wir den CNAME rein. Tut nicht. Du musst den Reverse Lookup, den Hostnamen, der als Reverse Lookup rauskommt für die IP, musst du da reintun. Dann kann man alle möglichen Features abschalten, zum Beispiel den SSH-Agent, das Port-Forwarding, das X11-Forwarding. Und man kann ihm auch sagen, du kriegst kein Terminal. Das hilft zwar nicht viel, aber weil zum Beispiel, wenn man eine Bash auf die, mit der Option startet, kriegt man einfach keinen Prompt, aber man kann trotzdem Befehle absetzen. Aber es verwirrt, sag mal so, einen blöden Angreifer hält das mindestens mal 5 Minuten ab, wenn da einfach gar nichts kommt, wenn er die SSH aufmacht. Aber es hilft nicht arg viel. Ich bin heute auch schon wieder reingefallen, weil wir haben das halt standardmäßig in den Backup-Keys drin. Ich wollte auf so einen Rechner schauen, ob die SSH-Verbindung tut und habe mich gewundert, warum nicht mal ein Passwort-Prompt kam. Ja, sie tat, aber ich habe halt keinen Befehl angegeben gehabt zum Ausführen. Ja, ein Beispiel aus dem echten Leben. Mirror-Sync per SSH anstoßen. Und zwar das Mirror-System von Debian funktioniert so, dass FTP-Master, auf dem die Pakete original in das Repository installiert wurden, tut nach dem Durchlaufen des Installierens der neuen Pakete seine sogenannten Sync-Proxys, seine Primary-Mirrors für die verschiedenen Kontinente per SSH anstoßen und sagt damit, du hol dir die neuen Pakete und der macht das gleiche dann wieder zu den Mirrors auf dem jeweiligen Kontinent. Und bei uns sieht das so aus. Das heißt, da ist einfach alles kastriert, soweit es geht, und es wird einfach das Skript Sync aufgerufen. Input und Output werden umgeleitet und das Ganze in den Hintergrund geschoben, damit sozusagen der Ping, der Server, der den Ping absetzt, sofort den nächsten Server pingen kann. Und bei uns einfach das Skript weiterläuft. Und wenn wir fertig sind, machen wir eine SSH auf mirror-switch.ch und stoßen dort den Sync von unserem Mirror an. Also hat diese ganzen Features haben wirklich können wirklich irgendwie sinnvoll eingesetzt werden. Und das ist eben eins von den Beispielen. Ja, dann wären wir irgendwo am Ende. Was ich einfach zeigen wollte, SSH ist viel mehr als einfach nur per Kommandozeile irgendwo anders einloggen. Tunnel sind nicht böse, sondern wichtig. Ich glaube, ich erzähle es gerade zum dritten Mal. SSH gibt es nicht nur auf und zu Linux-Rechnern oder FreeBSD-Rechnern oder was sonst noch an Unix rumschwirrt, sondern eben auch andere Betriebssysteme, die eigentlich nicht so kommandozeilenorientiert sind. Und das sind auch die ganzen Links zu den diversen Tools. Und der eine, der fehlt, ihr seht hier, das ist der zum MIT-P-SSH. Ist irgendwie z51.de oder sowas.
xk72.com.
Bitte? XK. Okay. Wenn ich die Folien ins Web lege, dann ist der Link da drin. Ja.
Also mir ist ein Fehler, zwei Sachen, wo du einfach irgendwie unter den Tisch gehst.
Ja.
STP und SFTP.
Nein, da gab es eine Folie dazu. Da bin ich ganz schnell drüber. Weil das kennt eh hier jeder. Du hast geschlafen.
Molligard.
Molligard habe ich. Ich habe es mir angeschaut. Es hat nicht funktioniert.
Also, ich habe es zum Funktionieren gebraucht.
Ja, ich weiß, wie man es zum Funktionieren bringt. Das Problem ist, es schreibt das Skript, also sein Skript Shutdown, schreibt das nach User Bin. Und in Root ist /bin vor User Bin im Pfad. Und dann funktioniert das einfach nicht, deswegen. Ja, aber ich möchte eigentlich Bin und S-Bin vor User Bin und User S-Bin als Root im Pfad haben. Und dann geht das einfach nicht, das Programm. Okay, das können wir auch noch machen. Ja, aber nein, also Molligard, worüber wir hier diskutieren, Molligard setzt ein Programm namens Shutdown, Reboot und Halt nach Userbin und wenn das vor /bin im Pfad ist oder /sbin und man Shutdown-hnow oder so eingibt auf einem Rechner, wo man remote eingeloggt ist, also das Skript schaut im Prinzip, ist derjenige, der das gerade aufruft, lokal oder remote eingeloggt, falls er und es erwartet, glaube ich, dass man auf jeden Fall den Hostnamen eingibt des Rechners, den man runterfahren will. Und wenn der nicht stimmt, fährt er nicht runter. Also es ist... Ja. Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich zu Hause am Laptop saß, den Laptop runterfahren wollte und die Workstation an der ETH runtergefahren habe.
Ja gut, du hast es wenigstens gemerkt.
Ich habe schon ganze Pakete von Demon Day installiert auf der falschen Kiste.
Ja.
Viel schlimmer als Shutdown.
Ja, also eben, es ist... ja, mir war es einfach zu wenig hilfreich, um in den Vortrag aufgenommen zu werden, weil ich weiß nicht, ich bin jetzt hier irgendwie, wie ich vorausgesagt hatte, 75 Minuten am Erzählen, sagt mir das Handy gerade, und auf dem Chemnitzer Linux sagen hatte ich eigentlich 45 Minuten und ich habe mit dem Vortrag ohne mit PSSH und nur mit Putty vorführen schon exakt 60 Minuten gebraucht und das Molligrad hätte garantiert nicht auch noch reingepasst.
Ich habe noch mal eine kleine, ja? Kleine Option, die ich da vorgeschlagen habe mit Control Mouse und Control Bar.
Ja, das ist auch was, wo ich mir angeschaut habe. Wo dann auch einige, wo ich den Vortrag in meine Notizen, was ich vorhab, gesagt haben, mach das wieder raus, das macht nur Stress. Es ist wunderschön, du hast dann nur eine SSH-Verbindung und jede SSH, die auf den gleichen Rechner geht, braucht kein Passwort mehr, auch wenn du es mit Passworten gemacht hast, und geht dann über die gleiche Verbindung. Das Problem ist einfach, wenn du dann irgendwo die ursprüngliche SSH beendest, wartet die natürlich, bis alle anderen Verbindungen auch wieder wechseln. Du kannst die zwar mit Tilde Kaufmanns und dann in den Hintergrund schieben, aber ich habe den riesen Vorteil so eigentlich nicht gesehen, weil ich arbeite fast nur mit Keys und da, ja. Ach, hallo. Ist okay, und eben, es ist, die beiden Sachen, tut mir leid, dass es gerade die beiden sind, die von dir kamen, aber sie sind einfach rausgefallen aus Zeitgründen und weil ich sie nicht für ganz so extrem hilfreich hielt, wie die Sachen, die ich jetzt so gezeigt habe. Aber ja, wenn man da irgendwie einen 3-Stunden-Vortrag draus macht, werden sie sicher reingekommen.
Seminar.
Workshop heißt das Neudeutsch, glaube ich. Ja, gut, eben, Pre-Authenticated IMAP, es ist ein bisschen umgebrochen, ist bei uns direkt aus dem Wiki. Und die Folien zu dem Vortrag hier finden sich unter dieser URL. Das sind momentan gerade die Folien drauf, so wie ich sie hier vorgetragen habe, also mit den paar Fehlerchens drin. Die werde ich dann aber noch korrigieren demnächst. Dann möchte ich noch Danke sagen. Ich hoffe, es passt alles auf die Folie. Ja, einmal an Fabian, weil mit dem Hinweis auf das Minus groß D hat er mich eigentlich überhaupt erst auf die Idee gebracht. Egal, du hast es mir gezeigt, du hast mich auf die Idee gebracht, den Vortrag zu machen. Dann eine gewisse Herrschaften, die ich über Microblogging zum Teil kenne, haben mir den Vortrag sozusagen Probe gelesen, Ideen gegeben, was man reintun könnte. Und das Ganze wurde vorgetragen mit S5. S5 ist ein bisschen JavaScript, ein bisschen CSS und das Ganze, was ihr gesehen habt, ist eine HTML-Datei im Webbrowser. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Feedback, so könnt ihr mich erreichen. Per Java oder per E-Mail. Und jo, das wäre es dann eigentlich.
Okay, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich habe auch ein bisschen was gelernt, wie üblich bei meinen Vorträgen. Ja.
Ja, also merci. Wer jetzt einen Vortrag macht und den Tux über.
Ich weiß nicht, der wievielte das ist, dritte oder vierte oder so.
Du, er hat keine Hörner, es tut mir leid.
Ja, nein, nein, ist so
auf die Schnelle. Ist ein großer. Also ja, danke. Nach 100 Vorträgen hast du schon 1 Meter Plus-Tux.
Gibt's da den Tux schon als...
Nein, eben, ich meine, ich hätte gerne einen Tux, aber es ist ja, zu kurzfristig gewesen zum...
Das ist der Commit, über den er geblockt hat. Vielleicht einfach kurz, ja, weil die Diskussion jetzt hier aufkam. Für 2.6.29, also für die nächsten 3 Monate, ist das Linux-Maskottchen nicht Tux, der Pinguin, sondern Tutz, der tasmanische Teufel. Linus möchte damit auf die vom Aussterben bedrohte Tierrasse, Tierart hinweisen und hat deswegen auch das Framebuffer-Logo. Beziehungsweise genau gesagt, er hat unter anderem ein SVG mit dem Logo, mit dem neuen Logo committed, aber auch, glaube ich, das Framebuffer-Logo.
Weil da muss er extrem viel, weil Sam hat noch irgendwie ein Sonnen auf dem Buch und die Architektur hat das auch das Logo.
Ich weiß nicht, wie. Also ich habe bloß das SVG bisher gesehen, aber ich meine, er hätte auch das Framebuffer-Logo ausgetauscht.